So, dann begrüße ich euch alle ganz herzlich hier zum Tresen der Gruppe Revolutionäre Perspektive Berlin. Wir machen in der Regel immer am zweiten Dienstag im Monat hier im Bandito Rosso verschiedene Veranstaltungen zu verschiedenen politischen Themen. Und heute haben wir René Arnsburg eingeladen. Er ist aktiv bei der SOL, Sozialistische Organisation Solidarität. Und er ist Mitherausgeber des Buches, was hier auch liegt, Kampf um die Ukraine, marxistische Analysen zu Krieg und Krise in der Ukraine und zur Rolle der Großmächte. Das Buch ist im April diesen Jahres im Manifest Verlag erschienen. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine wurden in kürzester Zeit eine enorme Aufrüstung der Bundeswehr beschlossen, die weitere Militarisierung vorangetrieben, sowie Waffenlieferungen in Kriegsgebiete wurden auch beschlossen. Ein großer Profiteur ist der Rüstungskonzern Rheinmetall, denn Deutschland will ja, wie ihr alle wisst, 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr ausgeben und auch zukünftig generell die Ausgaben für Rüstung steigern. Und dort werden dann eben neue Panzer angeschafft, Munition und andere militärische Ausrüstungen. Und vor dem Ukraine-Krieg war die Rheinmetall-Aktie bei ungefähr 100 Euro und das hat sich in der Zeit nach dem Krieg jetzt verdoppelt. Die BRD liefert auch Waffen an die Ukraine, wie zum Beispiel Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrraketen oder Maschinengewehre. Und seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gibt es auch innerhalb der linken Bewegung Positionen, die Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen. Auch die Frage, inwieweit Sanktionen gegen Russland zu unterstützen sind, das ist ein kontroverses Thema bis hinein in linke Kreise. Und wir freuen uns, dass René heute unter anderem zu diesen Fragen mit uns diskutieren wird. Außerdem wird im Anschluss an den Vortrag von René unser Genosse hier einen Input halten zur Kampagne Rheinmetall entwaffnen und den kommenden Aktionen in Kassel, die Ende August, Anfang September dort stattfinden werden. Genau, wir fangen an mit dem Beitrag von René, der wird ungefähr 30 Minuten gehen und wir werden seinen Beitrag und auch den Beitrag von unserem Genossen hier aufzeichnen als Audiodatei, um das später dann auch zu veröffentlichen. Wir werden aber die Diskussion nicht aufzeichnen und die Diskussion soll dann am Ende der beiden Beiträge stattfinden. Genau. Ja, dann übergebe ich das Wort an René.
Ich versuche mir selbst die Zeit zu zeigen. Falls ich irgendwie zu schnell reden sollte oder irgendwas grätscht gerne zwischendurch rein und sagt mir, ich soll langsamer sprechen, das ist kein Problem. Ich freue mich über die Einladung heute von der Revolutionären Perspektive Berlin, ich freue mich auch über die Gelegenheit, über Organisationsgrenzen in der radikalen Linken hinweg einen Austausch zu haben, zu diskutieren und freue mich heute Abend hier zu sein. Ich werde in meinem Eingangsstatement drei Fragestellungen aufgreifen. Die erste, die auch die hauptsächlich die längste sein wird. Was ist eigentlich der Ukraine-Krieg? Was ist der Charakter des Ukraine-Kriegs? Dann, welche Rolle spielt Deutschland eigentlich dabei, das deutsche Kapital? Welche Interessen verfolgen die damit? Und dann zum Schluss nochmal, was ist aus meiner Sicht eigentlich die Aufgabe von Sozialistinnen jetzt in dieser ganzen Auseinandersetzung? Was sind so Haltungen, die man meiner Meinung nach einnehmen sollte? Und vielleicht einmal vorab, gleich schon mal zu der Frage, was ist der Ukraine-Krieg? Der Ukraine-Krieg ist Teil einer weltweiten Auseinandersetzung gegnerischer imperialistischer Blöcke um die Neuaufteilung der Welt. Und dabei spielen jetzt in Bezug auf die Ukraine vor allen Dingen unmittelbare wirtschaftliche, aber auch geostrategische Interessen eine große Rolle. Und aus meiner Sicht wäre es ein Trugschluss zu glauben, das hatte in Ihrer Begrüßung gesagt, man kämpft für die Verteidigung sogenannter demokratischer Werte gegen den brutaleren Imperialismus oder brutaleren Kapitalismus in Form von Russland, wenn man sich irgendwie auf die Seite des Zelensky-Regimes stellt. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, genauso falsch zu glauben, dass es irgendwie eine Überschneidung der Interessen der Arbeiterinnenklasse der Welt oder der Arbeiterinnen und Armen in der Ukraine gäbe, wenn man sich auf die Seite von einer militärischen Großmacht wie Russland stellt, die zu einem Angriffskrieg übergegangen ist, um ihr, ich sag mal, angestammtes Einflussgebiet zurückzuerobern. Also beide Seiten, es gibt unter der Linken ja auch einige, die nicht mitbekommen haben, dass Russland mittlerweile ein kapitalistisches Land ist, dass sich da seit Anfang der 90er Jahre einige Sachen im Charakter von Russland, die Sowjetunion gibt es, nicht mehr getan haben. Und um besser zu verstehen, welchen Charakter dieser Krieg, aber auch andere Kriege auf der Welt hat, der Ukraine-Krieg ist jetzt das, wo in Deutschland extrem viel darüber diskutiert wird, dürfen wir nicht vergessen, Rojava, Jemen und andere Länder, wo lange, auch wie in Syrien, schon Krieg geführt wird, bei weitem nicht der einzige Krieg auf der Welt. Und da müssen wir uns ein bisschen vor Augen führen, welchen geschichtlichen Hintergrund dieser Krieg eigentlich hat. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Planwirtschaften in Ost- und Südosteuropa fand das große Kapital auf der Welt, der Industrienationen, also da gehört Westdeutschland, die ehemalige BRD mit zu, vor allen Dingen USA und anderen, eine neue Anlagemöglichkeit. Also ein großer Teil der Welt konnte jetzt erschlossen werden quasi für den Kapitalismus. Und mit dem Zugang zu Ressourcen, billigen Arbeitskräften, neuen Absatzmärkten wurden dann nach der Wende 89-90 wieder neue Profite gemacht. Und die neu entstandene Kapitalistenklasse in Russland, aber auch in einem kleineren Maßstab in der Ukraine, hat natürlich ihren Anteil daran beigetragen, als diese Länder eben zum Kapitalismus wieder übergingen. Das war wie so eine Frischzellenkur für den Weltkapitalismus, der sich eigentlich in den 80ern in einer beginnenden Krise befunden hat. Und dieser Jungbrunnen hielt jedoch nur einige Jahre vor und schon Ende der 90er Jahre zeigten sich erste Krisenentwicklungen. Gab es eine Krise in Südostasien, die sogenannten Tigerstaaten und solche Sachen. Und bis heute haben wir es mit einer ziemlich tiefgreifenden Krise der kapitalistischen Produktionsweise zu tun, die nicht mehr in der Lage ist, ihre Grundlage und ihre Produktivität so weiterzuentwickeln, dass es möglich ist, die enormen Profite, die gemacht wurden, über die Jahre wieder neu gewinnbringend anzulegen. Und die Krise 2008, das war die Finanzkrise, die einige mitbekommen haben, andere haben davon sicherlich gehört, das war gemessen daran, was eigentlich notwendig wäre, um den Kapitalismus neu zu starten. Also Werte müssen vernichtet werden, damit neue Werte gemacht werden, geschaffen werden können, neue Profite gemacht werden können. Diese Krise 2008, 2009 war eigentlich nur eine Marktbereinigung, gemessen an dem, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Und das heißt, dass sich die Produktion auf der jetzigen technologischen Grundlage des Kapitalismus nicht profitabel ausweiten lässt. Das hat zur Folge, dass sich der Konkurrenzkampf und der Verteilungskampf zwischen den kapitalistischen Großmächten intensiviert. Also vielleicht sehr einfach und bildlich gesprochen, es ist nicht möglich für den Weltkapitalismus einen größeren Kuchen zu backen, gerade an dem alle teilhaben können. Also wird sich darum gestritten, wer welchen Anteil von diesem Ganzen bekommt. Das ist ein bisschen verharmlosendes Beispiel dafür, dass es eigentlich wichtig ist, welche Großmacht auf der Welt hat wie Zugang zu Ressourcen, zu billigen Arbeitskräften und sehr wichtig auch zu Absatzmärkten für die Waren, die geschaffen wurden, weil produziert wird unendlich viel. Also wir haben in vielen Bereichen eine Produktion, die mehr als ausreicht, um die Weltbevölkerung zu versorgen, bei der Nahrung zum Beispiel. Es werden viel zu viele Autos hergestellt, aber sie werden nicht profitabel abgesetzt und deswegen ist der Kampf um Absatzmärkte auch extrem wichtig. Und das kennzeichnet die ganze Periode, in der wir uns gerade eigentlich befinden, mit so Auseinandersetzungen zwischen den imperialistischen Nationen. Und dieser wirtschaftliche Hintergrund wurde begleitet in den letzten 20 Jahren von der Schwächung der USA als Weltmacht Nummer 1, während China gleichzeitig einen historisch einmaligen wirtschaftlichen Aufschwung hingelegt hat und ein neuer Konkurrent auf Weltrang geworden ist für die USA. Und das bedeutet ganz neue Herausforderungen und ein Konfliktpotenzial an der Spitze der Weltmächte. Und wir haben bereits in den letzten Jahren gesehen, dass es eine neue Aufrüstungswelle gibt und eine Zunahme von Kriegen und Stellvertreterkriegen. Und kleinere Regionalmächte wie Türkei, Saudi-Arabien, wir sehen das im Jemen, wir sehen das in Syrien, versuchen in die Risse, wo die USA an der Weltspitze als Weltmacht wackelt, entstehen quasi Risse auf der Welt in dem Machtgefüge und da versuchen kleinere Regionalmächte dann reinzukommen und ihren Anteil quasi auch zu vergrößern an dem Ganzen dort. Und dass die Vereinigten Staaten und die Kapitalistenklasse, die hinter den Vereinigten Staaten stehen, also die US-amerikanische Kapitalistenklasse, um ihre Vormachtstellung fürchten, darf uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die USA trotzdem weiterhin die mit Abstand größte Militärmacht auf der ganzen Welt sind. Und die innen- und außenpolitische Aufrüstung der USA auf einem historischen Hoch sich befindet. 2021 gaben die USA 734 Milliarden Euro für das Militär aus. Und das ist mehr, also in der Top 10 sind die auf dem ersten Platz. Und diese 734 Milliarden Euro sind mehr als alle folgenden neun größten Rüstungsausgaben in diesem Ranking zusammengenommen. Und China belegt den zweiten Platz, aber mit 268 Milliarden Euro, mit einem enormen Abstand zu USA, also nicht vergleichbar. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die größte Militärmacht der Welt immer noch das mächtigste imperialistische Bündnis, die NATO, anführt. Also das ist immer noch ein von den USA geführtes Bündnis. Und während den letzten Jahren wurden so Stimmen lauter, die Frage aufgeworfen haben, ob die NATO noch zeitgemäß wäre. Nationen wie Deutschland und Frankreich haben nach einer Möglichkeit gesucht, unabhängiger von USA und NATO auch auf der Erde tätig zu werden, weil auch ihre Kapitalistenklassen natürlich ihren Anteil vergrößern wollen und unabhängiger von den USA ihre Interessen durchsetzen wollen. Das wurde jetzt aber zurückgefahren. Jetzt gibt es ja zum Beispiel Diskussionen darüber, dass die schnelle Eingreiftruppe der NATO von jetzt 40.000 Soldatinnen auf 300.000 aufgestockt werden soll. Also massive Aufrüstung innerhalb des NATO-Bündnisses. Und die Diskussion über die Bedeutung der NATO aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aufrüstung und die Befestigung der NATO-Außengrenzen auf der Welt und vor allen Dingen in Osteuropa, also in Nähe zu Russland, niemals aufgehört haben. Das ist die ganze Zeit weitergegangen. Und die Erweiterung der EU durch Staaten in Osteuropa, die Aufnahme der baltischen Staaten und anderer an der Grenze zu Russland in die NATO haben den Konflikt auf beiden Seiten massiv verschärft. Und das festzustellen bedeutet jetzt noch nicht, dass man sich irgendwie mit dem Angriffskrieg der russischen Armee auf die Ukraine gemein macht. Aber es ist, ist aus meiner Sicht nötig, darauf hinzuweisen, dass weder die NATO noch die EU in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Friedenspolitik oder eine deeskalierende Politik verfolgt hätten. Also wenn man die Ursachen benennt, bedeutet das noch nicht, dass man sich auf eine Seite stellt dort. Das müssen wir aber machen, sehr klar. Und auf der anderen Seite hat Russland so eine NATO-Manöver wie Defender 2020. Das wurde durch Corona ein bisschen zurückgefahren, aber das war das größte NATO-Manöver der Nachkriegsgeschichte, was dort geplant wurde, mit 100.000 Einheiten dort im Einsatz. Das wurde an der ukrainischen Grenze in Belarus von Russland in einer ähnlichen Größenordnung 2021 beantwortet. Also auch dort sind 100.000 russische und belarussische Truppen aufmarschiert an der Grenze, haben Militärmanöver gemacht. Und wir dürfen auch nicht den jahrelangen Bürgerkrieg in Tschetschenien zum Beispiel zur Sicherung der Putin-Regierung vergessen und den Krieg in Abchasien und Südossetien in 2008 zum Beispiel, also wo russische Truppen interveniert haben gegen georgische Truppen und da versucht haben, auch ihr Einflussgebiet zu erweitern. Und was Putin grundsätzlich von der Unabhängigkeit der Ukraine hält, hat er in den vergangenen Monaten ja mehr als deutlich gemacht, wo er die nationale Unabhängigkeit der Ukraine als eine Erfindung Lenins und der Bolschewiki verdammt hat, die eigentlich ahistorisch wäre. Und man müsse das rückgängig machen, weil Ukraine ist historisch Russland, also so die Auffassung der russischen Herrschenden. Und die Ukraine stand mit Unterbrechungen bis zu den Maidan-Protesten Ende 2013 an der Seite Russlands. Das bedeutet, dass die Regierungsparteien in der Ukraine und die Kapitalistinnen, die diese Regierungsparteien vertraten, dem russischen Kapital sehr gute Geschäfte im Nachbarland, also in der Ukraine, zugesichert haben und dass neben einigen wichtigen Ressourcenvorkommen, also seltene Erden, Kohle, Erze, über Böden verfügt, die zu den fruchtbarsten der Welt gehören. Und die Nahrungsversorgung spielt angesichts der Klimakrise und anderen eine extrem große Rolle, auch bei geostrategischen Überlegungen, welche Weltmacht hat worauf Zugriff. Also darum geht es auch in diesem Konflikt in der Ukraine. Und die Maidan-Proteste 2013 hatten einen sozialen Kern. Die haben sich gegen die Armut und die sich verschlechternde soziale Situation im Land gerichtet und gegen die korrupten Regierungen in der Ukraine, die nichts taten und stattdessen vor allen Dingen russische Oligarchen, ukrainische Oligarchen, die an deren Seite standen, sich selbst bereichert hatten. Und aber aus einem Mangel an politischen Alternativen, also damit meine ich vor allen Dingen linke oder sozialistische politische Alternativen, haben sich dann sehr schnell rechte Pro-EU-Kräfte und faschistische Elemente an die Spitze dieser Bewegung gesetzt. Die russischen Oligarchen verloren zugunsten anderer ukrainischer Kapitalisten an Einfluss im Land und das Kapital in Europa, vor allen Dingen Deutschland, hat einen verstärkten Zugriff auf die Ukraine dann bekommen und da komme ich gleich nochmal drauf zu und hat an Einfluss gewonnen. Und gemeinsam mit einer multiethnischen Bevölkerung, also es gibt nicht die eine Ukraine, sondern es gibt sehr viele verschiedene ethnische und Volksgruppen dort. Die zwei größten sind eben die Ukrainerinnen, die zweitgrößte sind ethnische Russinnen dort auf dem Gebiet der Ukraine, waren die Bedingungen für einen Konflikt zwischen dem westlichen Kapital auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite gegeben. Also das war wie dafür gemacht, dass die Ukraine der Schauplatz wird, wo beide Interessensphären zusammenstoßen und sich da auch ein bewaffneter Konflikt sehr schnell ja Bahn gebrochen hat im Osten. Die EU-Staaten haben 2014, als die Maidan-Proteste zu Ende waren, als die neuen rechten Regierungen sich gefestigt haben, sehr schnell ihre wirtschaftlichen Beziehungen zur Ukraine ausgebaut Und das ist auch sehr schnell gefolgt gewesen von Bemühungen auf politischer Ebene. Seit 2016 gibt es zum Beispiel ein Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, was eben auch eine Intensivierung politischer, diplomatischer, wirtschaftlicher und so weiter Beziehungen beinhaltet. Und gleichzeitig tobt im Osten des Landes oder tobte seit 2014 ein bewaffneter Konflikt im Gebiet der früher sogenannten und von Russland unterstützten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Auf der einen Seite und rechten Milizen, mittlerweile regulären Truppen der Ukraine auf der anderen Seite, die dort eben um die Gebiete gekämpft haben. Und der Beschluss der Krim, sich nach einer Abstimmung dort Russland anzuschließen, trug dann zu einer weiteren Verschärfung der Konflikte eigentlich dort bei. Und aus dem, was ich gerade gesagt habe, dürfte klar werden, dass es sich bei dem Krieg nicht um eine alleinige Konfrontation zwischen der Ukraine und Russland handelt, weil die Kräfte wie EU, USA, das NATO-Bündnis oder die in der NATO vertretenen Staaten haben Interesse daran, dort Einfluss zu haben. Und seit dem Angriff der russischen Armee Ende Februar haben wir gesehen, wie verschiedene Länder, auch Deutschland, über diese Drittländerregelung, also dass Waffen in andere Länder verschoben werden und dafür Waffen in die Ukraine gehen. Die USA haben mittlerweile 8 Milliarden Dollar an finanzieller und materieller Hilfe an die ukrainische Regierung gegeben. Und Selenskyj und die ukrainische Armee kämpfen eben stellvertretend für den Einfluss der Mächte, die jetzt die Ukraine unterstützen, für deren Einfluss, während Russland auf der anderen Seite sein angestammtes Einflussgebiet zumindest teilweise zurückerobern will. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Kriegsziel eine komplette Eroberung der Ukraine ist, aber auf jeden Fall eine Sicherung im Osten des Landes, im Donbassgebiet und ich sage mal eine Zurückdrängung auf jeden Fall des Einflusses der EU-Nationen, also vor allem Deutschland dort auf dem Gebiet und der USA und der NATO. Das hat jetzt international zu einer zumindest zeitweisen Stärkung verschiedener Blöcke geführt. Russland ist ja sehr schnell mit Sanktionen von den USA und anderen Ländern belegt worden. Die Beziehungen zu China, vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen, wurden intensiviert. Da gibt es die Eurasische Wirtschaftsunion, die von Russland angeführt wird, zentralasiatische Staaten mit bei, wo China einen Beobachterstatus hat. Und auf der anderen Seite gibt es eine Konzentration auf die NATO, wo die USA eine führende Rolle spielt. Wenn die Energieversorgung aus Russland unterbrochen wird, spielen so eine Sache wie Fracking-Gas aus den USA, aus Kanada nochmal eine andere Rolle, die dann aus Übersee nach Europa gebracht werden sollen, um die Energieversorgung hier sicherzustellen. Dass es eine bestimmte Verschiebung in diese Blöcke gibt, bedeutet aber überhaupt nicht, dass die Sachen fix sind und dass sie sich nicht ändern können, weil auch verschiedene Mächte eines Blocks, also auch innerhalb der NATO, gibt es Konkurrenzsituationen. Deutschland und Frankreich sind Konkurrenten. Deutschland und die USA sind Konkurrenten und anderes, also das ist auf keinen Fall fix. Und während des Ganzen, also innenpolitisch hat sich natürlich auch einiges getan. Es gab in Russland, man kriegt sehr wenig mit davon, es gibt ja eine gewisse Medienblockade auch von den russischen Institutionen, aber auf jeden Fall eine Unterdrückung von Antikriegsprotesten, die es aber gab, also vor allen Dingen zu Beginn des Krieges. Viele kritische Journalistinnen, Aktivistinnen haben mittlerweile das Land verlassen, so sie das dann konnten. Also kritische Stimmen sind vermehrt raus. Aber wir haben auch gesehen, dass die Selenskyj-Regierung auf der ukrainischen Seite schon vor Beginn des Krieges mitnichten irgendwie eine progressive, selbst bürgerlich-demokratische Regierung gewesen wäre, sondern das größte Privatisierungsprojekt an Grund und Boden in der Ukraine wurde von der Selenskyj-Regierung mit angestoßen. Es gab einen Beschluss, Zeitungen sind auf Russisch oder in den Sprachen anderer nationaler Minderheiten erschienen. Es gab einen Beschluss, dass diese Veröffentlichungen nur erscheinen dürfen, wenn gleichzeitig eine sofortige Übersetzung in ukrainische Sprache passiert. Das heißt, die Hürden, dort in den Sprachen der nationalen Minderheiten zu veröffentlichen, sind extrem hochgesteckt worden. Die Waffen, die jetzt an die Ukraine gegeben werden, gehen zum Teil an Regimenter, wie die unter Führung von Azov-Leuten stehen und anderen Rechten, zu denen Kräfte wie der Dritte Weg in Deutschland sehr gute Beziehungen unterhalten, die da sehr nah an diesen faschistischen Kräften sind. Viele Oppositionsparteien, darunter die größte bürgerliche Oppositionspartei, wurden verboten in der Ukraine mittlerweile. Es gibt ein Ausreiseverbot von Männern zwischen 18 und 60 Jahren, also im wehrfähigen Alter, was vor allen Dingen Transpersonen extreme Schwierigkeiten bereitet, weil wenn im Pass offiziell noch männlich steht, dürfen sie das Land nicht verlassen, werden an der Grenze abgefangen. Und es gibt ein de facto Kriegsrecht in der Ukraine mittlerweile. Also Gewerkschaftshäuser werden beschlagnahmt, das Streikrecht wird abgeschafft gerade und solche Sachen. Das ist also, das ist die Politik, die verteidigt wird, die uns hier in Deutschland erzählt wird, ist die Verteidigung des freien Westens und der demokratischen Werte. Also da können wir sehr gut dran ablesen, welche Werte hier eigentlich auch in der deutschen Presse verteidigt werden. Welche Rolle spielt Deutschland dabei, wo wir gerade da sind? Es ist ein jahrelanges Projekt des deutschen Kapitals gewesen, eine unabhängige Rolle auf der Welt zu spielen. Wir haben jetzt, also Gauck ist ein ehemaliger Bundespräsident, ist ein sehr prominentes Beispiel dafür, in Richtung Aufrüstung, in Richtung, was so größere Verantwortung auf Weltebene genannt wird. Das bedeutet natürlich eine größere Einmischung des deutschen Kapitals und der deutschen Politik in internationalen Sphären, um eben in diesem Verteilungskampf, der gerade zwischen den Großmächten tobt, eine unabhängige, eigenständige Rolle einnehmen zu können. Und Konrad Adenauer hat nach dem Zweiten Weltkrieg festgestellt, dass wenn Deutschland, Westdeutschland damals natürlich, seinen Einfluss geltend machen will, dann wird das nur über Europa gehen. Also ist das ganze Projekt EU ein Projekt auch des deutschen Kapitals gewesen, um eine politische Plattform, einen institutionellen Rahmen zu haben, um seine Ansprüche auf der Welt auch geltend zu machen, eben im Rahmen dieses, nicht unabhängig als deutsches Kapital, sondern eben im Rahmen dieser EU-Konstruktion. Der Druck zur Aufrüstung stieg natürlich auch in den letzten Jahren und das deutsche Kapital hat versucht, diesen nach 45, ich sage es jetzt mal vorsichtig, in der Bevölkerung geltenden Antikriegskonsens oder eine Antikriegsstimmung. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Das war ja bis weit hinein in konservative Lager, in bürgerliche Lager, schon mindestens eine feststehende Haltung, dass Deutschland nach zwei verlorenen Weltkriegen, die das Kapital angezettelt hat, nicht mehr das Gleiche machen darf. Das hat nach 99, nach dem Jugoslawienkrieg, wo die erste Kriegsbeteiligung von deutschem Boden wieder ausging, nicht funktioniert, diesen Antikriegskonsens zu kippen. Es gab 2003 eine massive Antikriegsbewegung gegen den Irakkrieg, also das hat es so ein bisschen erneuert wieder. Der Ukraine-Krieg ist jetzt ein Anlass, wir haben das gesehen, schon vor dem Angriff der russischen Armee war das Trommelfeuer 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf, wir müssen jetzt an der Seite der NATO stehen, wir müssen jetzt an der Seite Selenskys stehen. Und diese ganzen Schattierungen der bürgerlichen Medien, von linksliberal, einigen ist vielleicht das Katapult-Magazin, was eher prominent linksliberal war oder sowas, bis ins rechtskonservative Lager ist der Konsens, ja, in der Ukraine werden deutsche Interessen verteidigt und die Betonung ist nur, wie weit darf man gehen dabei. Aber dass man die Ukraine, dass man Selenskyj unterstützen muss in irgendeiner Form, ob politisch, diplomatisch, mit Waffen und mit Geld, das wird nicht mehr in Frage gestellt. Und dabei muss man sagen, der Ukraine-Krieg hat aufgrund seiner geografischen Nähe, also zwischen der Ukraine und Deutschland liegt nur Polen, hat den Schrecken des Krieges in einer anderen Form zurück nach Mittel- und Westeuropa gebracht, als es jetzt die Kriege in Syrien, im Irak, in Afghanistan, auf dem afrikanischen Kontinent, die immer gefühlt und real weit weg waren, die nicht so eine Auswirkung hatten auf die deutsche Bevölkerung. Dieser Schreckmoment wurde genutzt von der deutschen Politik und von den deutschen, also lanciert von den deutschen Medien, um diese Zeitenwende, die Scholz dort diese Rede gehalten hat im Bundestag, durchzusetzen. Das müssen wir wahrnehmen, dass das wirklich eine Kehrtwende hin zu einer unabhängigeren Politik des deutschen Kapitals auf Weltebene ist. Massives Aufrüstungsprogramm von 100 Milliarden wurde beschlossen und die Erhöhung des regulären Rüstungsetats auf 2% des Bruttoinlandsprodukts, was die NATO-Zielvorgabe ist, das ist auch noch was, was im Gespräch ist. Und überhaupt die Stimmung mehr in Richtung deutscher Beteiligung auf der Welt zu machen. Da wird das gerade versucht hinzurücken, nicht ohne Widerspruch. Die Leute waren sehr überfahren. Man darf aber die Stimmung in den Medien nicht verwechseln damit, dass jetzt alle auf einmal total geil auf Krieg wären. Also es gibt Fragen bei Sanktionen, soll man Waffen exportieren oder nein und sowas. Aber dass Krieg trotzdem kein Mittel der Wahl ist, ist doch noch bei vielen recht verbreitet. Das ist auch was, wo wir, glaube ich, als Linke oder Sozialistinnen ansetzen sollten. Und die deutsche Bourgeoisie ist aber auch in einer gewissen Zwickmühle, weil sie auf der einen Seite als größte Industrienation in Europa ohne eigene Rohstoffe oder ohne viel Rohstoffe angewiesen ist, auf günstiges Gas und Öl aus Russland und da sehr wichtige Geschäfte für das deutsche Kapital mit Russland gemacht hat. Eine Pipeline geht direkt durch die Ukraine, also auch das Selenskyj-Regime hat an den 3 Milliarden Euro Transitgebühren jedes Jahr profitiert davon, an dem Öl, was da durchgeht. Und andererseits ist Russland in der Hinsicht Handelspartner gewesen, aber in der Ukraine und auf dem Balkan direkter Konkurrent des deutschen Kapitals gewesen, also wo sich die beiden Interessensphären dort berührt haben. Und das deutsche Kapital hat seine aggressive Haltung seine Befürwortung von Aufrüstung und Militarismus auch nach 1945 nicht aufgegeben. Es wurde nur dazu gezwungen, einen anderen Ton anzuschlagen. Aber jetzt ist für sie die Gelegenheit gekommen, zu versuchen, das rumzudrehen. Und gegenüber Russland gab es einen gewissen Zugzwang, weil Deutschland natürlich trotzdem in internationale Bündnisse eingebunden ist. Aber die deutsche Regierung ist ja zum Beispiel nicht der absolute Hardliner, was Sanktionen anging und sowas gewesen, nicht wie die USA, die da sehr schnell mit bei waren, die nicht dieselben Interessen wirtschaftlichen Interessen gegenüber Russlands hatten, um eben in Zukunft, sollte es eine Wiederaufnahme von diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland geben, sich da die Brücken nicht komplett zu verbauen, sondern in der Lage zu sein, Geschäfte auch wieder aufzunehmen. Und der Vertreter des deutschen Kapitals in Russland, das wissen wir, Gerhard Schröder, der hält die Tür natürlich immer offen für alle deutschen Firmen, die gutes Geschäft mit russischen Gas- und Ölexporteuren machen wollen. Das deutsche Kapital weiß aber auch, dass der innenpolitische Preis für diesen Krieg sehr hoch sein kann. Und gerade mit der beginnenden Krise, mit der hohen Inflation, die wir haben, die nicht durch den Krieg verursacht wurde, aber auf jeden Fall Elemente davon verstärkt werden, und einer möglichen Einschränkung von Energieversorgung für Privathaushalte, kommende Preisexplosion, also dass das sehr viel Unruhe verursachen kann, auch in Deutschland, und ein Produktionsstopp in der Chemie- und Metallindustrie. Bei der jetzigen wirtschaftlichen Lage, bei einem möglichen Wirtschaftseinbruch, wäre eine Vollkatastrophe. Also die Sicherstellung der Energieversorgung ist die oberste Priorität der deutschen Politik, glaube ich. Und eher werden sie auch versuchen, den Privathaushalten wirklich den Hahn zuzudrehen, damit die Fabriken hier weiterlaufen können. Zusammenfassend, der Nachkriegskonsens, es darf kein Krieg von deutschem Boden ausgehen, muss weg. Und der Platz an der Sonne mit Annalena Baerbock und Bobby Habeck soll wieder gemeinsam erkämpft werden. Die Grünen haben ja da mit der SPD gute Erfahrungen gemacht in der ersten Bundesregierung, wo sie mit waren, mit dem Jugoslawienkrieg. Also das sind innerhalb der Bundesregierung auch die schärfsten Kriegstreiberinnen und Kriegstreiber und vertreten in der Hinsicht auch den offensivsten Flügel des deutschen Kapitals. Natürlich die FDP vermittelt auch die Schwer- und Autoindustrie. Was sind unsere Aufgaben als Sozialistinnen jetzt in dieser ganzen Gemengelage? Ist, glaube ich, eine sehr klare Haltung zu beziehen und eine Antwort darauf zu geben, worum es in diesem Krieg geht. Und vor allen Dingen diese Mainstream-Darstellung, dass es jetzt um die Verteidigung von Europa, irgendwelche europäischen Werte, Demokratie, bla 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 gehen würde, das wegzuwischen und wirklich aufzuzeigen, dass das harte politische und geostrategische Interessen sind und dass das verschiedene Kapitalistenklassen sind, die gerade um die Aufteilung der Welt in der Ukraine auch einen bewaffneten Krieg führen. Und wir können gleichzeitig natürlich nicht den Leuten in der Ukraine sagen, haltet jetzt die andere Wange hin. Also ich bin kein Pazifist, man kann sich natürlich über verschiedene Sachen dort diskutieren, sicherlich, was jetzt der beste Weg wäre. Aber meine Perspektive wäre, wenn es einen Angriff gibt wie in der Ukraine, soll natürlich die ukrainische Bevölkerung die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen, also zumindest Ortschaften und weiß ich was, wo sie sind, zu verteidigen, aber nicht unter der Führung eines Zelensky-Regimes, nicht unter dem Kommando von rechten Regimentern, irgendwelchen Azov-Kommandeuren und so weiter und so fort, nicht im Interesse des westlichen Kapitals, sondern in ihrem eigenen Interesse, das heißt keine pazifistische Haltung einnehmen, obgleich das natürlich zur jetzigen Zeit nicht solche Tendenzen gibt, weil die Zelensky-Regierung, die ukrainische Armee, hat die Hand auf den Waffen, die werden nicht ausgegeben an Leuten und das bedeutet, dass das eine grundlegende richtige Haltung ist aus meiner Sicht, aber dass das trotzdem jetzt wenig Ansatz dafür gibt. Unsere Aufgabe hier ist vor allem, dem deutschen Kapital in den Arm zu fallen, diesem Projekt neuer deutscher Militarismus, neue deutsche Außenpolitik in den Arm zu fallen, dem einen Riegel vorzuschieben und nicht zu vergessen, dass die Aufrüstung der Ukraine auch durch Material, was aus den USA kommt, durch Europa geht. Das ist für die USA ein recht günstiges Verfahren, weil die Umsetzung der Aufrüstung und Unterstützung der Ukraine muss von anderen Ländern durchgeführt werden, muss von der EU durchgeführt werden. Und die geht aber auch durch Deutschland. Auf der deutschen Schiene werden Panzer, werden Haubitzen, werden andere Sachen transportiert. Kolleginnen in Italien haben ein gutes Beispiel gemacht. Die haben sich geweigert, eine als Zivilgüter getarnte Lieferung auf ein Schiff zu verladen. Die haben das halt geprüft, was auf dem Schiff ist. Da war ein Militärgerät drauf. Die haben sich geweigert, dieses Schiff auslaufen zu lassen. Also so eine Sachen von direkter gewerkschaftlicher Aktion sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Und wie ich schon sagte, hier in Deutschland, die Deutsche Bahn ist für, was Aufrüstung angeht, eine zentrale Infrastruktur, die Sachen nach Polen, in die Tschechische Republik und so weiter verliert. Also dass da Kolleginnen und Kollegen, es gibt eine Bahnvernetzung von kritischen GDL-Mitgliedern, EVG-Mitgliedern, die genau das aufwerfen, also dass es eine Kontrolle darüber braucht, welche Güter transportiert werden und eben bis hin dazu, Sachen zu verweigern oder zu bestreiken, wenn Kriegsmaterial transportiert wird. Wir müssen einen Kampf führen, um die, ich sag jetzt mal, traditionellen antimilitaristischen Positionen, also gegen das 2%-Ziel des jährlichen Rüstungsetats von der NATO, gegen auf Erhöhung des Rüstungsetats insgesamt, konkret gegen das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, was jetzt schon verabschiedet wurde, aber die Umsetzung kommt ja noch, für den Austritt Deutschlands aus der NATO, ist ja eigentlich auch eine klassische antimilitaristische Position, keine Eskalation, kein Wirtschaftskrieg, keine Sanktionen, die sowieso nur die Bevölkerung betreffen und kein Bonze ist jemals verhungert, weil es irgendeine Sanktion gegeben hat, sondern die haben sich immer recht schadlos halten können. Keine Unterstützung der deutschen Regierung und Außenpolitik, sofortiger Rückzug Russlands und natürlich die Aufnahme und Versorgung aller Geflüchteter, die nach Deutschland kommen. Und damit meine ich wirklich aller Geflüchteter, also keine Zwei-Klassen-Behandlung von jetzt genehmen Geflüchteten aus der Ukraine und nicht so genehmen Geflüchteten aus Syrien, aus afrikanischen Ländern, aus anderen Teilen der Welt, die jetzt versucht werden, gegeneinander auszuspielen. Also ein antirassistisches Element in so einem Programm ist da, glaube ich, unabdingbar. Und ob wir für so eine Position Unterstützung bekommen, hängt auch davon ab, ob wir die Verbindung zur sozialen Frage gezogen bekommen, ob wir eine Mobilisierung der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben hinbekommen, ob wir es schaffen, dass die, also ich bin innerhalb der DGB-Gewerkschaften aktiv und da versuche auch eine Gewerkschaftsopposition aufzubauen und sowas in Verdi bin ich, ob wir es schaffen, die Gewerkschaften davon abzubringen, grundlegende antimilitaristische Positionen, die sie selbst vertreten haben, über Bord zu werfen und Bündnisse mit der Regierung einzugehen und stattdessen wirklich an der sozialen Front gegen die Kriegskosten, die das deutsche Kapital sich von der Arbeiterklasse wiederholen wird, dagegen zu kämpfen, gegen die Auswirkungen der Krise zu kämpfen, gegen Waffenexporte zu kämpfen. Also das ist da extrem wichtig. Und letztendlich ist der Aufbau von der sozialistischen Massenkraft, die an so Fragen wie Rüstungsexporten, Auslandseinsätzen, Frage der NATO und so weiter nicht schwankt, sondern klar an der Seite der Arbeiterinnen international, also sowohl in der Ukraine, die jetzt am härtesten betroffen sind dafür, aber auch in Russland, in anderen Ländern steht und da keine Zugeständnisse macht an die eine oder andere Seite von Kapitalinteressen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe für uns, auch für die Zukunft. Und damit ende ich bei genau 30 Minuten. Vielen Dank.
Super, vielen Dank.